ARD Sounds.
Wir sind in einem virtuellen Raum. Ein chaotischer Ort, ein Ort, wo nur Kinder drin sind, nur Jugendliche. Ein Ort ohne Regeln und da geht's drunter und drüber.
Und auf einmal explodierte mein Handy gefühlt, es wurde heiß.
In jeder Sekunde ist eine Nachricht reingekommen.
Man weiß halt einfach nicht mehr, was man machen soll, wenn man so überfordert ist.
Und Kinder haben uns erzählt, dass sie das, was da passiert, was sie da lesen und sehen, enorm belastet.
Ich wurde damals gemobbt in der Klassengruppe und dann wurden halt Wetten über mich gemacht, wer mich als erstes fertig macht.
Das war das allererste Mal, dass ich auch Nacktbilder von anderen Leuten gesehen habe und ich konnte auch die Nacht nicht schlafen.
Und ich wollte irgendwann auch nicht mehr in die Schule gehen deswegen.
Das haben uns Eltern bestätigt und Lehrkräfte und auch viele Experten, mit denen wir darüber gesprochen haben für unsere Recherche.
Man ist nicht wirklich darauf vorbereitet. In dem Moment, wo sie ihrem Kind das Handy überreichen, ist das, als wenn so ein Rennpferd losgaloppiert.
Das heißt, in einer Phase der Orientierungslosigkeit bekommt man ein unfassbar mächtiges Werkzeug in die Hand. Und das führt dann eben zu diesen massiven Problemen.
Es geht um sogenannte Klassenchats, also Chatgruppen bei WhatsApp und Co., wo sich Schülerinnen und Schüler austauschen, ohne Lehrer und ohne Eltern. WDR-Journalistin Katharina Spreyer habt ihr gerade schon gehört. Sie hat zusammen mit Susanna Jalek recherchiert. Die beiden wollten herausfinden, was da unter dem Radar passiert und warum Eltern und Lehrer nicht genauer hinschauen können oder wollen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Heute ist Montag, der 22. Juni. Hallo Katharina, willkommen bei 11KM.
Hallo Nadja.
Diese Klassenchats, oder eigentlich müsste man ja fast sagen Schüler- und Schülerinnen-Chats, ne, weil eben keine Erwachsenen da drin sind oder nicht so einfach Zugriff darauf haben. Das ist ja ein Raum, der eben nicht so einfach einsehbar ist von außen. Wie seid ihr an eure Gesprächspartner gekommen?
Der erste Schritt war erstmal gar nicht so schwierig. Also als wir auf Lehrkräfte oder auch auf Eltern zugegangen sind, da sind wir eigentlich nur offene Türen eingerannt und alle haben gesagt, ja, das ist ein Riesenproblem. Bitte berichtet darüber, wir sprechen gerne mit euch. Und an die Kinder oder Jugendlichen zu kommen, die auch mit uns sprechen möchten, das war viel schwieriger, weil viele dann auch im Nachhinein doch nochmal abgesprungen sind, weil sie halt eben Sorgen hatten, dass unter Umständen in der Klasse rauskommt, dass sie ja das, was da im Klassenchat passiert, an die Öffentlichkeit tragen. Aber eine, die dann doch mit uns gesprochen hat, an einer Schule in Nordrhein-Westfalen hier bei uns, das war Anna. Sie heißt eigentlich anders, aber wir möchten sie auch einfach schützen. Und wir sind eigentlich so zufällig mit ihr in Kontakt gekommen. Sie geht in die 7. Klasse auf eine Schule, wo wir gedreht haben für unseren Film, für unser Projekt. Ich war ein bisschen überrascht, dass Anna dann darüber auch vor der Klasse sprechen wollte, aber sie hatten das Thema schon gemeinsam aufgearbeitet. Ich bin dann mit ihr ins Gespräch gekommen und sie hat dann gesagt, ja, ich wurde im Klassenchat gemobbt.
Ich glaube, dass die nicht wirklich drüber nachgedacht haben, was die reinschicken, so wirklich.
Mitschüler sind über ihren Körper, über ihre Figur hergezogen im Klassenchat. Und das ging bei ihr sogar so weit, dass ein KI-Bild erstellt wurde, was sie und ein Jungen, ein Mitschüler in einer intimen Situation zeigt. Und sie sagte, ja, das war halt super schwer auszuhalten.
Das war halt bedrückend. Ich wollte auch nicht wirklich drüber reden mit meiner Familie, also mit Freunden, weil ich meinen Freunden halt besser äußern kann. Und ich war sehr froh, als ich den Klassenchat verlassen habe, so an sich.
Aber das beseitigt das Problem ja auch nicht, wenn man weiterhin weiß, okay, im Klassenchat von meinen Mitschülern und Mitschülerinnen wird über mich hergezogen, sodass alle das auch mitlesen können.
Also vor diesem Schuljahr war ich auf jeden Fall aufgeschlossener und offener. Mittlerweile melde ich mich halt viel weniger im Unterricht und wenn ich auf der Straße war, mir egal, was andere von mir denken, das ist jetzt nicht mehr so. Also, ja.
Und man liest dann natürlich in Echtzeit mit und man weiß, auch alle anderen in der Klasse lesen gerade mit. Das ist wahnsinnig erniedrigend auch.
Dadurch, dass jetzt eben über WhatsApp oder andere Social-Media-Apps Kontakt gehalten werden kann, ist auch zu Hause nicht mehr der sichere Ort, der es früher zumindest war.
Es war tatsächlich so, dass ich auch nach dem Gespräch mit Anna nochmal mit ihrem Vertrauenslehrer gesprochen habe und ihm hatte sie sich anvertraut.
Das heißt, das Kind kann auf dem Bett sitzen und der Gesichtsausdruck ist neutral, aber es liest gerade die schrecklichsten Nachrichten.
Ich lasse seinen Namen jetzt auch mal raus, einfach um Rückschlüsse auszuschließen auf Anna und die Klasse. Und er hatte das eben dann auch nochmal bestätigt, dass es bei Anna eben in dem Fall ja auch sehr gravierend war, aber dass es auch allgemein in der Klasse ein Riesenproblem war.
Wir haben allen Eltern gesagt, wir würden dafür plädieren, dass diese Klassengruppe verschwindet. Und dann ist das auch nach anfänglichen Schwierigkeiten irgendwann zum Glück umgesetzt worden.
Das hat letztendlich dazu geführt, dass es in dieser Klasse jetzt gar keinen Klassenchat mehr gibt, weil auch die Allgemeinheit in dieser Klasse sagt, das wollen wir nicht mehr ertragen, das war too much, das können und das wollen wir nicht mehr.
Und konntet ihr diesen Klassenchat auch einsehen, also das, was davon vielleicht noch übrig war, nachdem der geschlossen wurde?
Oftmals haben viele von den Klassenchats, um die es bei uns ging oder in den Gesprächen ging, haben nicht mehr existiert, weil viele dann auch eher austreten oder direkt löschen und da jetzt gar nicht unbedingt Screenshots machen. Wir haben uns dann die Inhalte genau beschreiben lassen, also nicht nur von Schülern, sondern auch von Lehrkräften, Eltern und Schulleitungen.
Wir haben jetzt viel über Anna gesprochen, aber eure Recherche zeigt ja, das, was sie erlebt hat, ist gar kein Einzelfall, oder?
Das war uns auch total wichtig zu zeigen, dass es eben nicht nur die eine Schule ist oder die eine Klasse, sondern dass es einfach ein total verbreitetes Phänomen ist. Und um das wirklich auch nochmal abzusichern und zu zeigen, haben wir eine Umfrage bei Infratest DIMAP in Auftrag gegeben, dem Meinungsforschungsinstitut. Und es wurden insgesamt um die 1200 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 16 befragt zu ihrer Nutzung von Klassenchats bundesweit. Und da haben 4 von 5 Befragte gesagt, dass sie Mitglied in einem Klassenchat sind und manchmal auch sogar in mehr als einem Klassenchat. Und es geht dann so ein bisschen auseinander. Also 60% sagen zum Beispiel, der Klassenchat hat schon mal dabei geholfen, ein Problem in der Klasse zu lösen. Das finde ich schon auch beachtlich, dass ein Klassenchat auch wirklich als was Gutes dann auch gesehen wird. Aber gleichzeitig sagen eben mehr als jeder Dritte, er oder sie hat da schon mal was Belastendes oder was Unangenehmes gesehen. Und da wurde eben Mobbing und Ausgrenzung am häufigsten genannt. Jeder Zweite sagt, ich habe da schon mal Mobbing gesehen oder mitbekommen. Aber auch eben sowas wie Gewaltvideos hat da eine Rolle gespielt. Und die Konsequenzen sind, dass beispielsweise jedes 6. Kind gesagt hat, ich wollte wegen Sachen, die in die Klassenchats geschickt wurden, schon mal nicht mehr in die Schule gehen. Das sollte einen wirklich aufhorchen lassen, wenn man bedenkt, was diese Klassenchats oder diese Nachrichten, die da reingeschickt werden, für Konsequenzen haben können.
Was ist dir denn bei eurer Recherche aufgefallen? Wohin können diese Dynamiken in den Chats im Extremfall führen?
Ein Chat, der zeigt, wie schnell so eine Klassengruppe, so ein Klassenchat außer Kontrolle geraten kann, den findet man in Hattingen. Hattingen ist eine Stadt im Ruhrgebiet. Und dort hat sich eine große WhatsApp-Gruppe gebildet unter 5- und 6-Klässlern. Und zwar nicht 5- und 6-Klässler nur von einer Schule, sondern von mehreren Schulen.
Weil ich glaube, der Admin wollte, dass das eine Gruppe wird, die über Millionen Menschen drin hat.
Technisch ist es nur möglich, dass ungefähr 1000 Menschen Mitglied in einer WhatsApp-Gruppe sind.
Weil WhatsApp das begrenzt dann?
Genau. Also 1024 Mitglieder kann eine WhatsApp-Gruppe haben. Also 5. Klasse, da ist man ja gerade mal unter Umständen 10 Jahre alt. Und die haben gerade frisch auch die meisten ein Handy bekommen und wurden dann auch einfach zu dieser Gruppe hinzugefügt. Also das war gar nichts bewusst, dass sie da beigetreten sind.
Und einmal da habe ich da reingeguckt, wollte rausgehen. In jeder Sekunde ist eine Nachricht reingekommen.
Wo tausende Nachrichten am Tag reingeschickt wurden und die Kinder kannten sich auch untereinander natürlich alle gar nicht. Und diese Gruppe ist dann völlig außer Kontrolle geraten.
Was genau hat sich da abgespielt?
In dieser Gruppe, da haben sich quasi die Nachrichten geradezu überschlagen und dort gelandet sind eben pornografische Inhalte, speziell auch Nacktbilder von Erwachsenen. Und da sagte uns zum Beispiel ein Junge, er hat das allererste Mal solche Nacktbilder gesehen und das hat ihn so beschäftigt, dass er nachts nicht schlafen konnte.
Ich habe die ganze Zeit versucht, das irgendwie aus meinem Kopf rauszupressen und jetzt habe ich das auch geschafft. Und dann bin ich irgendwann ganz spät in der Nacht eingeschlafen.
Aber man merkte auch, ja, er war wirklich noch richtig nachhaltig mitgenommen von dem, was er da gesehen hat.
Und das, was dieser Junge dort erlebt hat, dass da Nacktbilder geteilt werden, ist das was, was für diesen Chat speziell war oder ist das etwas, was häufig vorkommt?
Das kommt wirklich sehr häufig vor. Also in unserer Umfrage, die wir bei InfraTestDMAP in Auftrag gegeben haben, da kam auch raus, dass ungefähr jedes achte Kind, was schon mal was Belastendes gesehen hat, sagt, ich habe da Bilder von nackten Körpern gesehen. Und das können Bilder von Erwachsenen sein, es können aber eben auch oftmals Bilder von Mitschülern sein. Die werden dann vielleicht heimlich in der Umkleidekabine fotografiert oder Nacktbilder auch, die schon auch bewusst gemacht wurden, ne? Vielleicht dann nur für den Freund oder die Freundin bestimmt waren und die dann aber eben in dieser Klassengruppe landen. Das ist auch ein Bereich, wo man sich sehr schnell strafbar machen kann. Denn wenn solche sogenannten Kinder- oder Jugendpornografischen Sachen auch einfach nur automatisch auf mein Handy runtergeladen werden, dann mache ich mich da schon für den Besitz unter Umständen strafbar. Das heißt, eine einzige Nachricht von einem einzigen Kind belastet dann unter Umständen eine ganze Klasse.
Gibt es diesen Klassenchat aus Hattingen in Nordrhein-Westfalen eigentlich noch? Und wie ist der überhaupt öffentlich geworden? Weil eigentlich war das ja eine nicht öffentliche Chatgruppe.
Auch diese Gruppe hat nicht mehr existiert zu dem Zeitpunkt, wo wir in Hattingen waren. Also auch da, wir haben auf das vertraut, was die Kinder und die Lehrkräfte uns auch gesagt haben. Das Ganze kam nur raus, weil ein Kind sich der Vertrauenslehrerin anvertraut hat.
Das war direkt früh am Morgen, also vor der ersten Stunde noch. Hier in der Schulstraße kam ein Schüler auf mich zugerast und meinte ganz aufgeregt, Frau Weber, Sie müssen sich das angucken.
Und sie hat sofort festgestellt, das sind Sachen, die sind hochproblematisch, da sind rechtsextreme Sachen drin. Und vor allem diese Gruppe ist auch so groß, dass die im Prinzip unkontrollierbar ist.
Und das war wirklich dann eine Gruppe, die hieß, fügt irgendwie alle hinzu, die ihr kennt. Und dann sind wir zur Schulleitung gegangen, weil das irgendwie schon in eine Richtung einnahm, die irgendwie nicht gut werden konnte. Und man da auch dann handeln muss, ganz klar.
Das hat uns auch der Schulleiter Thorsten Köhne bestätigt.
Ja, ich habe die Polizei angerufen. Das bedeutet, habe gesagt, das kann ich nicht für mich behalten mit den Inhalten, mit 5-6-Klässlern, die das gezeigt bekommen. Und dann ist sie gekommen.
Und das ist der Weg, wie wir auf diese Schule oder auf diese WhatsApp-Gruppe aufmerksam geworden sind, weil es dann auch in einigen Medien vorkam, dass eben sich dann die Polizei und auch der Staatsschutz eingeschaltet hat.
Dann sind wir in die Klasse gegangen mit der Polizei. Ja, und im Nachhinein habe ich überlegt, so, ich bin froh, dass der Schüler sich bei Frau Weber gemeldet hat, dass dieses Vertrauensverhältnis da ist, dass halt die Kinder überhaupt geschützt werden können.
Aber nur die wenigsten Fälle, oder das hat auch unsere Recherche gezeigt, kommen überhaupt erstmal ans Licht, weil dieser Schritt, sich einer erwachsenen Person anzuvertrauen, sehr, sehr, ja, verletzlich ist oder weil das auch kein leichter Schritt ist.
Deshalb ist es übrigens auch so wichtig, dass man ein Vertrauensverhältnis hat zum Kind als Eltern oder als Vertrauenslehrer, damit sie damit nicht alleine sind.
Das hat Bob Blume gesagt.
Also das kann für den einzelnen Schüler einfach eine Situation sein, die unkontrollierbar ist.
Er ist Lehrer, Buchautor und Bildungsexperte.
Und beschäftige mich seit vielen Jahren mit Social Media und den Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche.
Und er sagt eben, diese Klassenchats, die ploppen zu einer Zeit auf, wo die Kinder ja total überfordert sind und auch sich noch gar nicht so richtig bewusst sind, was ihr Handeln bei anderen auslöst.
In einer Phase der Orientierungslosigkeit bekommt man ein unfassbar mächtiges Werkzeug in die Hand, das man ausprobiert. Und dieses Ausprobieren hat eben mit anderen Menschen zu tun. Gleichzeitig kann man den Effekt, den es auf andere Menschen hat, auf Mitmenschen, auf Mitschülerinnen und Mitschüler, aber noch nicht einschätzen. Und das führt dann eben zu diesen massiven Problemen.
Das, was in den Klassengruppen passiert, das kann total weitreichende Folgen für Kinder und Jugendliche haben. Und auch psychische Folgen, wenn man eben mit solchen Inhalten so früh schon konfrontiert wird.
Wir haben es momentan mit 12-15% von Kindern und Jugendlichen zu tun, die psychisch so starke Probleme haben, dass sie eigentlich klinisch betreut werden müssten. Ein Fünftel sagt von sich, dass sie psychisch unter Druck sind. Und das Digitale kann das natürlich noch mal massiv verstärken.
Kinder und Jugendliche können also mit den Klassenchats überfordert sein. Zum einen im Umgang mit den Inhalten, die sie dort geschickt bekommen. Und gleichzeitig können ja auch gerade jüngere Schülerinnen und Schüler auch die Tragweite von dem, was sie da teilen, vielleicht auch nicht immer richtig einschätzen. Konntet ihr mit jemandem sprechen, die oder der problematische Inhalte in solchen Gruppen verschickt hat?
Einer von denen, der aktiv Sachen in die Klassengruppe geschickt hat und bei dem das zu krassen Problemen geführt hat, das ist ein Jugendlicher, den wir Alex nennen.
Spannend.
Alex ist eigentlich ein, würde ich sagen, eher unscheinbarer Typ. Also als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe, habe ich vor seiner ehemaligen Schule auf ihn gewartet. Und irgendwann kam er um die Ecke und ich war mir erst gar nicht sicher, ob er das jetzt ist, weil er wirkte auf mich eher ruhig und zurückhaltend und gar nicht wie so jemand, der vielleicht im klassischen Sinne in der Klasse den Ton angibt oder so.
Ja, zwischen Klassenkameraden waren wir eigentlich immer relativ freundlich zueinander. Natürlich gab es so manchmal so Auseinandersetzungen, aber nie so was Krasses, würde ich sagen.
Und Alex hat mir dann eben erzählt, ja, es gab auch bei ihm schon seit ungefähr der 5., 6. Klasse eine Klassengruppe, da war er auch Mitglied. Und dann so in Richtung Mittelstufe, so 7., 8. Klasse, da ging das dann auch in seiner Klassengruppe los, dass eben problematische Inhalte geteilt wurden.
Ich glaube, voll viele haben einfach nur geguckt, wer den lustigsten Sticker reinschickt. Genau.
Und ganz speziell wurde es für ihn dann zum Problem, als er zu einer Gruppe hinzugefügt wurde, wo eben nicht nur seine Klassenkameraden Mitglied waren, sondern wo auch viele ältere Jugendliche Mitglied waren.
Da wurden so oft rassistische Sticker, aber auch so radikale Sticker reingeschickt. Ob die jetzt so ernst gemeint wurden, denke ich jetzt mal nicht.
Und Alex hat gesagt, am Anfang hat er sich noch ein bisschen zurückgehalten, hat mitgelesen, war sich noch gar nicht so sicher, was er davon halten soll. Aber irgendwann, sagt er, hat er dann eben auch diese Schwelle überschritten, dass er auch eben diese Videos oder diese Sticker weiter geteilt hat und eben auch solche Sachen in die Gruppe geschickt hat.
Also sagen wir jetzt mal, ja, von Türkei oder so, sowas.
Also ich habe da zum Beispiel bei ihm auch ein Bild gesehen von Adolf Hitler, der so in die Ferne schaut und wo dann steht, überall Kanaken. Ich zitiere jetzt hier.
Aber das war eher sarkastisch gemeint, weil wir hatten auch ja, viele Ausländer, sag ich mal so, in unserer Klasse oder mit Immigrationshintergrund. Genau.
Ja, eines Tages, Alex war da 14, es war ein Samstagmorgen, er hat noch geschlafen, es war wirklich sehr, sehr früh, sagte er. Und auf einmal klingelt es an seiner Haustür. Und er hat mir gesagt, er dachte, es wäre vielleicht die Post oder so. Er hat sich nicht wirklich was bei gedacht, wollte dann die Tür aufmachen und auf einmal stehen da zwei Polizisten vor der Tür.
Ja, also ich war total im Schock. Ich wusste nicht, worum es geht erstmal.
Dann hat er erst irgendwann verstanden, okay, die sind wegen mir hier. Die sind hier, weil ich eben diese Sticker geteilt habe in dieser WhatsApp-Gruppe.
Und dann hat eine Person aus der Gruppe das an einem Lehrer gemeldet. Und dann hat der Lehrer mich dementsprechend angezeigt.
Wie haben deine Eltern reagiert? Hast du Ärger bekommen?
Die meinten, ich sollte auf jeden Fall damit aufhören. Einfach um keinen Stress mehr mit der Polizei zu bekommen oder ähnliches. Aber die waren an sich jetzt nicht so böse drauf, weil die wussten, es war eigentlich nicht ernst gemeint von mir, weil ich bin ja nicht irgendwie rechtsradikal oder so. Ja, wir haben das einfach aus Spaß zueinander geschickt. Manche waren auch echt lustig, manche waren übertrieben, muss ich sagen. Ja.
Alex stellt es ja jetzt so dar, als habe er das alles aus Versehen gemacht. Aber er war ja nicht irgendwie 10 oder noch jünger, sondern er war 14 zu dem Zeitpunkt, wo er rechtsextremistische Inhalte weiter verbreitet hat. Wie schätzt du das ein? Kaufst du ihm seine Argumentation ab?
Ich kaufe sie ihm grundsätzlich schon ab. Vor allem, dass er sagt, er ist auch dankbar dafür, dass das passiert ist, weil er eben danach sein ganzes Handeln nochmal überdacht hat und dass er eben diesen Schockmoment gebraucht hat, dass sich bei ihm was ändert und dass es da Klick macht. Gleichzeitig sagt er aber auch, bei manchen Inhalten, die er damals geschickt hat, ja, da sieht er quasi auch heute keine Schuld bei sich oder die findet er auch heute eher harmlos.
Also, dass ich dabei erwischt wurde, ja, ich glaube, das hat so das Ende gebracht von den Witzen, was ich das damals gemacht habe. Vielleicht auch gut so. Man weiß ja nie, wie sich Leute entwickeln dadurch. Genau, also.
Er ist heute immerhin 19, aber trotzdem merkt man auch da noch, wie tief das auch sitzt, dass solche Inhalte eben auch als normal empfunden werden und sich wie selbstverständlich hin und her geschickt werden. Bei Alex kam es zu keinem Verfahren. Alex ist mit einer Verwarnung davon gekommen. Und bei ihm war das so, dass er ja das danach auch allen erzählt hat in seinem Umfeld, in der Klasse, in der Schule. Und er sagte danach, wurde nie wieder sowas Extremistisches in den Klassenchat geschickt, weil das eben wirklich so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und darüber habe ich auch mit der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen gesprochen. Die sitzen in Köln. Und die meinten, gerade in diesem jugendlichen Bereich, da steht eigentlich nicht die Bestrafung im Vordergrund, sondern eben dieser Erziehungsgedanke.
Bei Alex war es also ein Lehrer, der das dann zur Anzeige gebracht hat. Wer ist denn generell aus deiner Sicht dafür verantwortlich, Kinder und Jugendliche in solchen Chats zu schützen?
Also grundsätzlich sind natürlich erstmal die Eltern verantwortlich, weil die Eltern Sorgerecht für ihre Kinder haben und Chatgruppen auf WhatsApp sind private Räume. Es sind ja keine offiziellen schulischen Gruppen, da sind keine Lehrkräfte drin. Aber oftmals ist es für diese Eltern natürlich auch schwer. Viele wissen davon ja gar nicht. Wir haben zum Beispiel mit einer Mutter gesprochen, die sagte, ne, ihr Kind wollte schon in der Grundschule ein Smartphone haben und sie hat ihr Kind dann wirklich hingehalten bis zur weiterführenden Schule und dann gab es eben dieses Smartphone und sie hatte schon das Gefühl, dass sie da eigentlich das gut begleitet hat und ihrem Sohn da irgendwie versucht hat, die Kompetenzen zu vermitteln. Aber gleichzeitig sagte sie dann, das ist eigentlich wie so ein Rennpferd, was da losgaloppiert.
Sie versuchen noch irgendwie hinterherzukommen. Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig.
Und wenn das einmal aufgebrochen ist, dann kommt man da eigentlich kaum noch hinterher. Die Schulen, mit denen wir gesprochen haben, da muss man sagen, die sind auch schon super engagiert, die machen auch wirklich viel. Und da haben die Lehrkräfte eben gesagt, dieser Streit, diese Konflikte, das entlädt sich alles in der Schule, manchmal bis zu dem Punkt, wo gar kein normaler Unterricht mehr möglich ist. Oder es kommen eben aufgelöste Kinder zu ihnen und vertrauen sich ihnen an. Und da ist natürlich dann auch so der Punkt erreicht, wo auch Lehrkräfte sagen müssen, okay, ich muss mich jetzt zwangsläufig damit auseinandersetzen.
Was dürfen die tun oder was müssen die vielleicht auch tun, wenn die von solchen Chats erfahren?
Also sobald es in einen Bereich geht, wo man als Lehrkraft das Gefühl hat, okay, das könnte strafbar sein, dann haben die Lehrkräfte auch wirklich die Verantwortung, das auch zumindest der Schulleitung zu melden. Also das ist eigentlich der Weg. Und die Schulleitung kann dann entscheiden, ob sie die Polizei einschalten möchte, wie es beispielsweise in Hattingen passiert ist. Die Schule, die arbeitet jetzt übrigens auch zum Beispiel mit einem Staatsanwalt zusammen, der auch in die Schule kommt und da aufklärt. Also da ist auch so ein Bildungsangebot draus entstanden. Aber natürlich wäre auch der erste Schritt dann auch erstmal ins Gespräch mit den Kindern zu gehen, mit den Eltern zu gehen. Also da schlichten die Schulen schon auch wirklich sehr, sehr viel.
Das heißt, es braucht ein Vertrauensverhältnis.
Es braucht ein Vertrauensverhältnis.
Im Kontext Schule wurde ja auch relativ ausführlich debattiert, auch aufgrund von Beispielen aus anderen Ländern, ob nicht so ein Handyverbot an Schulen sinnvoll sein könnte. Die Befürworter sagen, ja, natürlich, das würde Kinder und Jugendliche vor psychischen Belastungen schützen, es würde Lehrer und Eltern entlasten. Und es gibt aber auch die, die eben sagen, nee, sorry, Kinder haben auch ein Recht auf digitale Teilhabe, damit verdrängen wir die Sachen nur an Orte, die noch schwerer zugänglich sind. Und die Kinder müssen auch den Umgang mit dieser Technologie lernen. Würde denn so ein Handyverbot mit Blick auf die Klassenchats was bringen?
Das ist eine sehr gute Frage. Da habe ich auch nicht die finale Antwort drauf. Wir haben ja mit einigen Experten auch gesprochen und da hat sich jetzt niemand so ganz explizit für ein Handyverbot ausgesprochen. Und eine der beiden Schulen, wo wir gedreht haben, da sagte auch der Schulleiter, er hat das Handyverbot gerade sogar gelockert. Also man darf es zum Beispiel auf dem Schulhof auch einfach in der Pause nutzen, weil er auch einfach gesagt hat, okay, wir leben halt nun mal in einem Zeitalter, wo die normale Kommunikation auch so halt stattfindet. Es ist ja nun mal auch einfach so, dass viel von dem, was da geschrieben wird, ja auch gar nicht während der Unterrichtszeit geschrieben wird, sondern eben in der Freizeit. Das heißt, auch da würde so ein schulisches Handyverbot jetzt auch nicht unbedingt das Grundproblem der Klassengruppen lösen, denke ich. Das ist uns während der Recherche halt auch aufgefallen, ne, dass immer so ein bisschen nach der Zuständigkeit gesucht wird, obwohl das ja vielleicht gar nicht so die drängendste Frage ist, sondern die drängendste Frage ist ja vielleicht eher, wie gehen wir jetzt mit diesem Problem um, was ja eben schon da ist.
Neben den Eltern und den Lehrerinnen und Lehrern gibt es ja im Prinzip noch einen dritten Player, die Plattform, auf denen solche Klassenchats stattfinden können. Gibt es da eigentlich neben WhatsApp noch andere relevante?
Also über 90% der befragten Kinder haben gesagt, sie nutzen die Klassenchats eben auf WhatsApp. Das zeigt auch unsere Umfrage. Also WhatsApp ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt für Klassengruppen. Es gibt natürlich auch noch Klassenchats auf schulinternen Plattformen. Da wird manchmal zum Beispiel Microsoft Teams genutzt oder auch zum Beispiel auf Snapchat. Aber das sind zum Beispiel nur 14%. Also es spielt auf WhatsApp größtenteils.
Und wie positioniert sich WhatsApp mit Blick auf diese Klassenchats und auf das, was da an problematischen und auch ja, kinderverletzenden oder schädigenden Inhalten geteilt wird?
Ja, wir haben Meta, also den Konzern hinter WhatsApp, gefragt, wie sie sich zum Thema Klassenchats positionieren und welche Maßnahmen sie zum Jugendschutz ergreifen. Ich zitiere jetzt mal aus ihrer Antwort. Jeder WhatsApp-Nutzer hat die volle Kontrolle darüber, wer ihn zu WhatsApp-Gruppen hinzufügen darf. Und sobald Sie zum ersten Mal eine Nachricht von einer unbekannten Nummer erhalten, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, das Konto zu blockieren und zu melden. Alle Nutzer können Inhalte oder Gruppen melden, die ihrer Meinung nach gegen unsere Regeln verstoßen. Und wir stellen jedem eine Reihe von Funktionen zur Verfügung, mit denen er seine Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen verwalten kann. Außerdem hat Meta in ihrer Antwort darauf hingewiesen, dass es spezielle Konten bei WhatsApp gibt, bei denen Eltern das Konto ihrer Kinder verwalten können. Außerdem wollten wir noch wissen, wie Meta damit umgeht, dass viele der nicht jugendfreien Inhalte, die in den Klassenchats geteilt werden, von Instagram und Facebook stammen, also auch Meta-Konzerne. Und da hat der Sprecher darauf verwiesen, dass es für Instagram und Facebook auch spezielle Teen-Konten gibt, bei denen die Sicherheitseinstellungen höher eingestellt sind als bei normalen Konten. Man kann also sagen, Meta spielt den Ball an die Kinder und Jugendlichen und damit ja auch an ihre Eltern zurück. Nach unserer Veröffentlichung haben wir auch die Bundesbildungsministerin nochmal mit der Recherche konfrontiert und nach erneuter Nachfrage sagte sie dann, eventuell ist jetzt auch der Zeitpunkt gekommen, wo man eben auch darüber nachdenken sollte, ob nicht WhatsApp auch mit den anderen Social-Media-Plattformen eingruppiert werden sollte.
Ich glaube, wir müssen nicht nur über Social-Media-Regulierung, sondern auch über Messenger-Dienstregulierung sprechen, wenn wir insgesamt über Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt diskutieren. Die Debatte, die wir in Deutschland im Moment führen, ist viel zu stark verengt.
Und findest du, das wäre ein sinnvoller Ansatz?
Ich finde nicht unbedingt, weil es ist ja nun mal einfach unsere Kommunikation heutzutage. Also wir kommunizieren ja auch größtenteils über WhatsApp. Und da ist es natürlich total schwer, jetzt auf einmal zu sagen, okay, WhatsApp ist verboten und bitte holt jetzt wieder eure Klassenliste mit den Festnetznummern raus und ruft euch zu Hause an. Das funktioniert ja irgendwie auch nicht. Also es ist ja auch eine Frage von digitaler Teilhabe. Aber natürlich muss man sagen, WhatsApp ist laut den AGBs erst ab 13. Also man kann natürlich schon auch darüber sprechen, ob man nicht einfach sich vielleicht nicht unbedingt in der 5. Klasse schon auf WhatsApp anmelden sollte, sondern zumindest diese Schwelle von 13. Aber auch da weiß ich nicht, ob das Problem dann auch lösen würde. Es ist halt wirklich eher wichtig, dass das Ganze begleitet stattfindet und dass die Kinder halt einfach, ja, zum Beispiel in der Schule durch Medienbildung einfach auch mehr über diese Probleme aufgeklärt werden und dass eben diese ganzen Inhalte nicht so leicht verfügbar sind für Kinder. Darüber haben wir auch mit dem Cyberkriminologen Thomas Gabriel Rüdiger gesprochen. Der ist Leiter der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg und beschäftigt sich total viel mit diesen Themen.
Eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir seit 2 Generationen mindestens Kinder und Jugendliche im digitalen Raum eigentlich komplett alleine gelassen. Wir haben es zugelassen, dass sie mit extremistischen Inhalten konfrontiert werden, mit gewalttätigen Inhalten, mit pornografischen schweren Delikten. Und wir haben auch zugelassen, aus meiner Sicht, dass das zu einer Art auch Enthemmung teilweise bei manchen führen kann.
Ich glaube, da fehlt einfach oftmals auch noch so eine Augenhöhe. Also auch dieses Verständnis, dass die Kinder das, was sie da unter Umständen machen in den Klassengruppen, dass sie das nicht mit bösem Willen machen, sondern dass sie auch oft einfach damit selber überfordert sind und dass sie gar nicht anders können oder dass sie es gar nicht besser wissen. Am Ende bleibt für mich auch vor allem hängen, dass wir Kinder im Angesicht solcher großen Probleme nicht sich selber überlassen können. Da braucht es Erwachsene, die Verantwortung übernehmen. Und das sind Eltern, aber auch Lehrkräfte gleichermaßen.
Danke, Katharina.
Ja, sehr gerne. Danke auch.
BDR-Reporterin Katharina Spreyer hat sich zusammen mit ihrer Kollegin Susanna Jalik in die Welt der Klassenchats begeben. Zu dem Thema haben sie auch eine Doku für Funk gemacht. Die heißt Inside Klassenchats – Mobbing, Morddrohungen, Nazi-Sticker. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Autorin der Folge ist Lisa Henschel. Mitgearbeitet haben Niklas Münch und Marc Hoffmann. Produktion Viktor Völzner-Werisch, Konrad Winkler, Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Tschüss. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Mit der Schule ist es ein bisschen so wie mit der Deutschen Bahn. Fast alle können mitreden und fast alle sind sich einig, da muss dringend mal was passieren. Akuter Lehrkräftemangel, immer schlechtere PISA-Ergebnisse, Bildungsungerechtigkeit und immer neue Herausforderungen wie Antisemitismus oder KI. Bob Blume, den ihr auch in dieser Folge als Experten gehört habt, weiß, wovon er spricht, denn er ist selber Lehrer. In seinem Podcast »Die Schule brennt«, der Bildungspodcast mit Bob Blume, spricht er mit seinen Gästen darüber, was sich ändern sollte im deutschen Schulsystem. Ihr findet den SWR-Podcast »Die Schule brennt«, der Bildungspodcast mit Bob Blume in ARD Sounds. Und überall sonst, wo es Podcasts gibt.